Moin aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 11. November. Das heißt, es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimac.de. Mein Name ist Jan Grüneberg und bei mir sitzt Ironman 70.3 AK-Weltmeister.
Hola, Lars Richard. Moin.
Moin, Lars. Bist du gut zurückgekommen?
Ja, halbwegs. Es wurde dann ganz schön spät. In meine Ortschaft fährt dann auch kein Zug mehr. Das war dann alles so sehr schwer, dann noch so spät vom Flughafen wegzukommen. Und wie ich schon fast vermutet habe, Flughafen in Malaga, dass da sicherlich nicht alle Räder mitkommen werden, war es so, dass mein Rad dann aufgrund auch der zeitlichen Verspätung von meinem Flieger von Malaga nach Madrid irgendwo in Madrid gelandet ist.
Und da steht es jetzt immer noch?
Ich bin so ein guter Flieger, dass ich natürlich kein AirTag drin habe. Von daher muss ich auf Iberia hoffen und warte da, dass mir irgendein Speditionsunternehmen dann meinen Koffer nach Hause bringt.
Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt einmal über die Profirennen sprechen, sag doch mal, wie ist dein Rennen verlaufen?
Oh, ich war ja positiv überrascht. Also muss wirklich sagen, dass ich sehr zufrieden bin mit dem Rennen. Hab nicht gestruggelt nach der WM in Nizza, aber schon so ein bisschen das Training reduziert gewesen, den Fokus ein bisschen anders gelegt und dann geschaut, dass ich da die Belastungen auf jeden Fall reinkriege und mein Wunsch war es auf jeden Fall, dass ich unter die 30 Minuten schwimme. Das habe ich gar
nicht. Das hat schon mal nicht geklappt.
Doch, er hat geklappt. Ja, ja.
Im Tracker war bei mir irgendwie 31 irgendwas.
Nee, das wurde falsch angezeigt. Ich hatte 29.
Dann habe ich nichts gesagt.
Ich glaube,
Glückwunsch.
29, 28 oder so. Auf jeden Fall, keine Füße gefunden, komplett für mich alleine geschwommen. Bei uns das Wasser auch im Gegensatz zu bei den Frauen wirklich ruhig gewesen, was mir schon entgegenkam. Und dann hat meine Uhr das dritte Mal geläutet für 1500 Meter und dann habe ich so einmal raufgeguckt und habe gedacht, oh, das könnte eng werden. Habe dann da nochmal versucht, die Frequenz zu erhöhen und bin da gut durchgekommen. Schnelle erste Wechselzeit. Fahrradfahren wirklich durchweg genossen. Ich fand den Radkurs richtig geil, auch komplett alleine gefahren, mich da durchs Feld getankt. Und anders als wenn man jetzt so beim normalen Ironman oder so unterwegs ist, das ist ja schon so, dass man sich einfach so innerhalb des Feldes einsortieren kann, schon beim Schwimmen. Und hier ist es ja so Age-Group-mäßig. Das heißt, vor mir waren dann auf jeden Fall auch noch ein paar Schnelle aus der ganz alten Altersklasse, die ich beim Schwimmen nicht überholt habe. Und dann natürlich die riesengroße Altersklasse 40 bis 44. Das heißt, ich hatte wirklich andauernd irgendwelche Athleten, die man überholt hat. Nur am Ende wurde es so, dass es da dann schon ein bisschen weniger wurde. Aber der Radkurs wirklich richtig gut. Und man muss auch sagen, wir hatten geile, oder was heißt geile, aber richtig gute Bedingungen. So, es war nicht so heiß. Erst als ich dann oben auf dem Plateau war und es so in die erste schattige Abfahrt reinging, habe ich gedacht, oh, es könnte doch ein bisschen frisch werden. Aber es war echt top. Und dann war es so, dass man in der Wechselzone, als man seine Beutel für die T2 eingecheckt hat, konntest du die Beutel weghängen, aber du durftest halt nicht auf die in den Parkraum gehen, wo du das Rad hinhängen musstest, sondern es gab nur so eine Tafel, wo drauf stand, in welchem Gang welche Fahrräder gehangen werden oder welche Nummern. Und dann war es so, dass ich so abgecheckt habe, so 1, 2, 5, 3 hatte ich ja und dann habe ich so geguckt, okay, das müsste so Gang D auf jeden Fall in dem und dem Bereich sein. Bin ich ja relativ früh da reingelaufen und es war dadurch, dass sie nicht genügend Platz hatten, oben, wo die Laufstrecke und auch die Profiräder standen, war es so, dass alle Age-Grouper wirklich einfach in so einem Parkhaus, in der Tiefgarage waren. Also man ist so die Parkrampe runtergelaufen und dann hatte so ein Parkdeck, wo alle Fahrräder standen. Also es war wirklich unfassbar. Und auch so leicht bergab und dann bin ich halt in Gang D reingelaufen und jogg da runter und jogg bis zu dem Punkt, wo ich mein Fahrrad hinhängen soll. Ja, natürlich die Nummer erstmal wieder nicht gefunden und dann waren da so Helfer, die gesagt haben, da und ich so, wo muss ich es hinbringen? Dann hat ein Helfer gesagt, hier, gib mir das Rad und dann hat er das da zwei Nummern irgendwie weiter hochgehangen, was ich so schnell nicht gefunden habe. Aber dennoch war die zweite Wechselzeit, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und dann war es wirklich so, dass der Tracker so ein bisschen hing und häufig das dann immer nochmal umgesprungen ist, dass ich dann irgendwie vor einige gesprungen bin, wenn ich dann über die Wechselmatte, oder nee, ich war irgendwie hinter denen, aber wenn ein anderer dann rüberkam, bin ich irgendwie dann immer wieder vorgesprungen. Irgendwie so wurde es mir erklärt. Auf jeden Fall war es echt ganz lustig, weil ich laufe aus dem Parkhaus raus und dann steht da gleich mein Kumpel Stefan und sagt so, Lars, jetzt knappe 2 Minuten Vorsprung, sieht gut aus. So keine 100 Meter weiter steht irgendjemand so, 1 Minute Lars, du wirst vorne, und dann laufe ich so auf die aus diesem Parkhaus wirklich endlich raus und dann steht da noch jemand so, Lars, gute 5 Minuten, du kannst dir Zeit lassen. Und ich so, yo, welche Zeit nimmst du jetzt, die du da ist? Aber ja, und dann die Laufstrecke wirklich fand ich ziemlich cool, so gerade in der Stadt, so um die Messe war richtig viel Stimmung und bei uns war es halt auch extrem windig. Schon auf den ersten Kilometer oder auf den ersten 2 Kilometern gemerkt, dass nicht ganz so locker läuft, wie ich mir das gewünscht hatte. Aber ich habe auch gesagt, gut, ich werde versuchen, beim Radfahren richtig was zu riskieren, so was in meinem Rahmen liegt, was noch so im Tank und vom Training übrig ist. Und ja, dann habe ich mich da eigentlich ganz gut eingependelt und habe das zum Glück noch so bis nach Hause gebracht. Und der Benjamin Ölci, der ja auch in Nizza knapp hinter mir war, hat sich jetzt auch wieder knapp hinter mir eingeordnet. Aber es war auf jeden Fall so, dass er das diesmal auf jeden Fall gehabt hätte. Wenn es, glaube ich, so Richtung 30 Kilometer gegangen wäre, dann wäre das, wär das sein Sieg gewesen. Man hat es auch bei mir ziemlich gut so an der Herzfrequenzkurve gesehen, dass da hinten raus ein ganz schöner Drift war. Also das war auf jeden Fall nicht so, dass ich da locker nach Hause gelaufen bin, sondern das war alles genau in dem Leistungsrahmen, den ich da jetzt noch zu diesem Zeitpunkt abrufen konnte.
Aber wenn du so sagst, so die Radstrecke war richtig geil und richtig gute Stimmung auch so beim Laufen. Ich fand, das waren auch so die Bilder, die man so vom TV irgendwie gesehen hat. Also da mit dem Sonnenaufgang so in diesen Bergdörfern und so, das sah schon richtig spektakulär aus und dann auch richtig viele Zuschauer einfach an der Strecke. Ich glaube, beim Zielkanal standen die irgendwie in 4er- oder 5er-Reihen hintereinander, als die Profis dann da reingekommen sind. Also das war schon echt eine krasse Stimmung da bei der WM.
Ja, und auch, es gab ja letztendlich, einmal bist du ja durch dieses ganz relativ früh schon durch Ochen durchgefahren, dieses Bergdorf, was da für eine Stimmung war, ja. Also das war schon geil, da war auch eine Verpflegungsstation, da ging es schon richtig ab. Und da muss man natürlich sagen, die Radstrecke dann eher so ein bisschen abgelegener, dass man da nicht so hinkam, aber es gab halt nochmal diesen Out- und Back-Schlenker von dieser eigentlichen Strecke weg und da standen auch nochmal einige, die so angefeuert haben, ein paar Zwischenzeiten zugerufen haben und da kam dann natürlich auch nochmal ein bisschen Stimmung auf, aber sonst so von der landschaftlichen Stimmung halt allein schon morgens, du stehst da am Strand, die Sonne geht über dem stillen Meer auf, du schwimmst dann Richtung Sonnenuntergang, startest dann in die Berge rein und in den Serpentinen da Richtung Ochen hast du dann einfach einen mega geilen Blick, irgendwie so wie du sagst, mit der Sonne, das war schon traumhaft.
Dann würde ich sagen, kommen wir mal direkt zu den Profis und fangen am Samstag an beim Frauenrennen. Ist es so ein bisschen die Revanche für Hawaii gewesen? Ich weiß es nicht. Man könnte es fast so sehen. Lucy Charles Barkley hat natürlich gewonnen, ist zum zweiten Mal Ironman 70.3 Weltmeisterin nach ihrem Sieg in St. George 2021 vor Taylor Nipp und Tanja Neubert. Dazu muss ich jetzt erstmal direkt sagen, ich habe das Podium komplett richtig getippt letzte Woche. Ich habe mir schon das ganze Wochenende auf die Schulter geklopft und war so, ja, endlich habe ich mal einen Tipp richtig versenkt.
Ja, mega gut. Also ich hatte zwischenzeitlich auch, ich habe ja damals, oder vor einer Woche habe ich ja gesagt, Taylor Nipp vor Lucy Charles und Katharina Matthews, Tanja Neubert wird Vierte, war so ein bisschen mein Tipp. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, oder ich stand dann an der Laufstrecke, ich musste noch eine Aktivierung machen, bin zur Laufstrecke hingelaufen und dann läuft erst Taylor Nipp lang, dann Lucy Charles Barkley und dann Katharina Matthews kam dann schon als Dritte. Dann habe ich gedacht, oh, wenn es jetzt so bleibt, wäre das natürlich auch ganz cool. Kurze Zeit später hast du mir geschrieben, nichtsdestotrotz absolut überragende Leistung, auch von Lucy Charles, dass sie da eben das Ding nach hinten raus auch so stark zieht. 1:17:14 auf dem Laufkurs ist, glaube ich, schon echt so ein Aushängeschild und gegenüber Taylor Nipp einfach mal, ja, gut 3,5 Minuten oder knapp 3 Minuten schneller. Das ist schon eine Ansage.
Das ist auch richtig krass und auch bei Taylor Nipp, das war nur die 8 schnellste Laufzeit hinten raus. Also ich muss fast sagen, das kennt man von ihr gar nicht, dass, also in Anführungsstrichen, dass sie so langsam läuft.
Ja, also Sie hat sich auch erst kurzfristig dafür entschieden, dass sie die 73-Weltmeisterschaft macht. Sie ist auch nicht mega früh angereist. Das heißt, sie hat auf jeden Fall da irgendwie wahrscheinlich noch mit dem Timeshift zu kämpfen gehabt, mit der Zeitumstellung. Und dadurch könnte man schon sagen, gut, es vielleicht spielt so ein bisschen mit rein. Hat natürlich beim Radfahren dann hinten raus auch nochmal ein bisschen was riskiert, dass sie da die Lücke aufreißt, was sie so mit einer guten Minute geschafft hat. Aber da hat einfach Lucy Charles mit wirklichem, wieder auch mit einer hohen Frequenz und einer Leichtigkeit, die sie da auf der Laufstrecke ausgespielt hat, relativ frühzeitig gezeigt, dass da an dem Tag oder am Samstag nicht an ihr vorbeigeht. Und ich finde, wen man da auf jeden Fall läuferisch noch hervorheben muss, ist Georgia Taylor Brown. Natürlich kommt sie irgendwie so von der Kurzdistanz. Man kann sagen, ja, die hat da irgendwie eine Grundschnelligkeit, aber ich fand so, bei der T-Bone 100 hat sie bis jetzt nicht daran angeschlossen, dass sie da auf der Laufstrecke auch so gut mithalten kann oder so weit vorne mitläuft. Und da fand ich es von der Seite halt betrachtet schon echt gut, weil sie hat jetzt einfach die zweitschnellste Laufzeit absolviert und hat sich da halt noch ziemlich weit nach vorne gekämpft. Und das ist, finde ich, so ein Punkt, den man ja für die Viertplatzierte da auf jeden Fall nochmal hervorheben kann.
Was mich dann auch so ein bisschen überrascht hat, muss ich sagen, dass beim Schwimmen wirklich keiner auch mit Lucy Charles Barkley irgendwie mithalten konnte. Also man kennt es ja auch von den T100-Rennen zum Beispiel, dass so eine Jessica Learmonth oder auch eine Georgia Taylor Brown oder Caro Pole auch mit ihr eigentlich mitschwimmen können und auch da mit ihr gleichzeitig aus dem Wasser kommen nach den 2 Kilometern da. Aber dass das diesmal irgendwie so gar nicht der Fall war und sie, ja, fast eine Minute Vorsprung dann noch hatte auf die beiden, auf Taylor Nipp und auf Jess Learmonth und auch, ja, Caro Pole, Tanja Neubert, die natürlich auch von der Kurzdistanz kommt, du hast Georgia Taylor Brown angesprochen, dass die so gar nicht da mithalten konnten und die fast 2 Minuten langsamer waren. Also das fand ich schon komisch und beeindruckend irgendwie.
Ja, fand ich auch. Ich habe ja im Vorhinein auch gesagt, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dass die Kurzdistanzlerin dann nicht mit Lucy Charles Barkley mitschwimmen. Vielleicht war es auch so ein bisschen den Bedingungen geschuldet. Also bei den Frauen hatten wir ja echt ziemlich raues Wasser, eine gute Welle drin und sie hat sich, glaube ich, auch taktisch einfach ziemlich gut hingestellt, Lucy Charles Barkley. Taylor Nipp war so ein bisschen isolierter oder so ein bisschen von ihr entfernt und dann war es wirklich so mit dem Startschuss oder mit diesem Feuerwerk, was da am Strand einmal hochging, ist Lucy Charles wirklich losgedüst und auch überhaupt nicht irgendwie so von wegen, ja, heute gucke ich mal, das ist die 73-WM oder halt ein 73-Rennen, da kommen bestimmt noch andere. Sie hat ja wirklich einfach Gas gegeben und wie du sagst, also dahinter waren dann Jessica Learmonth und Taylor Nipp. Und dann ist ja nochmal eine Minute später erst eine weitere Gruppe gekommen. Also es war wirklich ziemlich aufgeteilt, was ich nicht ganz so gedacht hatte. Ich hätte auch eher vermutet, dass es vielleicht so in die Richtung geht wie zum 70 oder zur 73-Weltmeisterschaft Lahti, wo dann doch so eine relativ große Gruppe gemeinsam aus dem Wasser kam. Aber das ist auf jeden Fall so der Punkt, der, ja, da denke ich schon so mit reinspielt. Aber eben für den Ausgang des Rennens war es einfach gut, glaube ich, dass dann Tanja Neubert auch mit Bianca Bogen und Caro Pole zusammen, Georgia Taylor Brown war auch mit dem den Mix, einfach so sich unter den Top Ten hielten und so diesen Abstand nach vorne eben nur auf knapp 2 Minuten anwachsen lassen hat und auch so der Kontakt eben zur zweiten Gruppe mit Taylor Nipp und Jessica Learmonth gerade mal so, ja, knapp etwas mehr als eine Minute betrug.
Ja, dann das Radfahren war wie auf Hawaii eigentlich 1:1. Taylor Nipp hat aufgeholt, Taylor Nipp ist vorbeigegangen, dann hat Lucy Charles Barkley irgendwann wieder aufgeholt und dann ist Taylor Nipp nochmal kurz vor der Wechselzone weggefahren, diesmal alles ohne Zeitstrafen. Aber es war irgendwie so ein vorhersehbares Radfahren irgendwie. Also es war irgendwie klar, dass es so kommen wird. Ich dachte, vielleicht kommen sie dann auch gemeinsam in die Wechselzone, dass Taylor Nipp dann nochmal ein bisschen Zeit rausholt. Hat er am Ende wegen ihres schlechten Wechsels nicht so viel gebracht. Und dahinter gab es dann dieses Trio aus Jess Learmonth, Sif Bendix-Madsen war noch dabei.
Paula Findlay.
Und Paula Findlay.
Genau, mit der Zeitstrafe. Ich glaube, es hätte sogar eine geben müssen, weil man sieht es in den TV-Bildern, Lucy Charles trinkt aus ihrer Flasche, die hinter dem Sattel ist und sie will sie wieder zurückstecken, steckt die irgendwie so mehrfach daneben, steckt sie dann rein und dann hat man schon gesehen, oh Gott, die ist wirklich nur so zum Viertel drin. Ja. Also sie hat sie gar nicht bis zum Anschlag reingesteckt, kurze Zeit später Flasche nicht mehr im Flaschenhalter, also ziemlich Glück gehabt, dass da nicht wieder irgendwie so eine wegen unerlaubten Litterings oder wegen unbeabsichtigten Littering wieder eine Minute raufgebrummt wird. Wie du sagst, mit dem Wechsel von Taylor Nip habe ich mich irgendwie so ein bisschen gefragt, warum sie jetzt nicht einmal versucht, da den Schuh dann ein bisschen weiter aufzumachen. Also sie hatte ja wirklich, es gab dann so ein cooles, also recht lustiges Meme, wie so Michael Jackson dasteht und mit dem Fuß wippt. Taylor Nip hat mehr Schritte in der zweiten Wechselzone gemacht als auf dem gesamten Halbmarathon so ungefähr. Ja, das hatte mich so ein bisschen gewundert, dass sie da nicht nochmal irgendwie kurz sich einmal gebückt hat und da nachgegriffen hat, sondern wirklich dann versucht hat, diesen Fuß in den Schuh reinzudrücken. Das ist natürlich ärgerlich und da sieht man auch einfach, wie wichtig dann doch so die Wechsel sind und wie viel Zeit man innerhalb der Wechsel dann gut machen kann. Also da ist viel leichter, ja, in der Wechselzone einmal alle Handgriffe sitzen zu haben und da irgendwie 20 Sekunden gut zu machen, als auf dem Fahrradfahren dann eine Attacke zu setzen und dann eben 20 Sekunden wegzufahren. Also das ist schon so ein Punkt, den man da auf jeden Fall mitnehmen muss.
Dann auf der Laufstrecke, Taylor Nip war erst noch ein Stück vorne, Lucy Charles Barkley ist dann irgendwann, ich glaube auf der ersten Runde, ich glaube gegen Ende der ersten Runde war es noch an ihr vorbei und ab da war das Ding eigentlich durch. Dann lag der große Augenmerk auf Katrina Matthews, die bis dahin auf Rang 3 lag und dann mal wieder Wadenprobleme hatte, wie schon vergangenes Jahr bei den Miami T100.
Ja, auch wie aus dem Nichts, sie sah ja wirklich locker laufend aus mit richtig Zug nach vorne. Und dann ist es wirklich ein Stich rein, direkt ausgestiegen, auch gar nicht nochmal versucht, irgendwie weiterzulaufen, sondern direkt ausgestiegen. Sehr schade dafür, weil da schon eventuell nochmal vielleicht so der Sprung weiter nach vorne möglich gewesen wäre. Aber ja, so ist auch so der Triathlon oder generell der Sport, dass man da irgendwie mitgucken muss. Da fand ich, hatte sich Solveig Losved dann ja auch noch so ein bisschen weiter nach vorne gekämpft mit der viertschnellsten Laufzeit, also richtig stark. Und wer auch im gesamten Rennen, glaube ich, eine sehr konstante Leistung gebracht hat und damit einfach sich weit nach vorne gespielt hat und vielleicht so ein bisschen die Wiedergutmachung zum Hawaii-Rennen war, weil bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii wurde Marjolaine Pierre in Anführungsstrichen nur 32. Und jetzt wurde sie 5.
Für sie ist das schon nur 32.
Ja, genau, aber so dieses nur, finde ich, ist immer so ein bisschen kompliziert. Aber da hat sie einfach, glaube ich, schon nochmal gezeigt, dass sie mit zur Weltspitze gehört. Und hat einfach auch wieder, ich finde, sie ist so eine Athletin, die eine extrem konstante Leistung bringt. Nirgendwo extrem rausbricht, überall immer irgendwie mit dabei. Und wenn dann vorne eventuell auch nochmal irgendjemand wegbricht oder so, dann kann es mal ganz schnell ganz nach vorne gehen. Und so hat sie sich da auf jeden Fall bis auf Platz 5 vorgekämpft. Aber wie du eben sagst, Lucy Charles so in einer eigenen Liga, gerade was so das vordere Podium angeht, dann Georgia Taylor Brown, wie erwähnt, so 15 Sekunden langsamer. Und dann kommt eben schon Tanja Neubert, die mit einer 1:18:16 da bei ihrem zweiten, bei ihrer zweiten Mitteldistanz und ihrem ersten 73-Weltmeisterschaftsstart direkt das Podium erreicht.
Ja, richtig beeindruckend. Und ich glaube, so richtig hat sie es auch vor dem Rennen nicht geglaubt, dass es dazu kommen könnte. So Top 5 war schon irgendwie drin, aber dass es jetzt fürs Podium reicht, das hat sie natürlich auch sehr gefreut. Ich habe es schon vorher gewusst. Nein, ich fand, es war irgendwie schon absehbar. Einfach schon wegen der Vorstellung vom vergangenen Jahr in Bahrain. Diesmal konnte sie Georgia Taylor Brown dann auch schlagen und mit der drittschnellsten Laufzeit richtig beeindruckend. Zwar immer noch eine Minute langsamer als Lucy Charles Barkley und auf dem Rad ist natürlich auch noch viel Potenzial da, sage ich mal, aber richtig stark von ihr fürs WM-Debüt, also Hut ab und ich bin gespannt, was wir da in Zukunft sehen, auch wenn ihr Fokus natürlich jetzt erstmal wieder auf der Kurzdistanz und auf der Quali für Los Angeles 2028 liegen wird.
Ich fand aber, dass sie sich auf dem Rad extrem gut gehalten hat, also so, ich hatte erst so den so ein bisschen die Angst, dass sie da eventuell gerade auf dem Weg zurück vielleicht so ein bisschen den Anschluss verliert oder da zu viel Zeit dazwischen geht. Aber da hat sie es ja, finde ich, wirklich richtig stark gemacht und ist da in der Gruppe mit dran geblieben oder ist mit dran geblieben. Und wenn man jetzt anguckt, sie ist eine 2 Stunden 33:51 gefahren. und Paula Findlay, die sich ja mit Platz oder Richtung der Wechselzone auf Platz 5 war, mit einer 2,32, 34, die ja bekanntlich als ja. eine der starken Radfahrerin ist, finde ich, ist das auf jeden Fall eine Zeit, die da ja herausragend ist. Bei Paula Findlay muss man natürlich sagen, ist schon sehr ärgerlich für sie, weil sie sich da einfach extrem gut gehalten hat, bis zur Wechselzone, bis ja. C2. Also richtig gut geschwommen, auch so in der im Bereich von Tanja Neubert, und es war ja dann auch die gesamte Zeit im Bereich von Tanja Neubert. Aber wahrscheinlich wäre das beim Halbmarathon auch schwer geworden mit der 1:18. Da ist das auch einfach nochmal vielleicht ein Ticken zu schnell für sie gewesen. Aber allein schon bis zur T2 auf dem 5. Platz richtig stark von der Kanadierin und dann eben anscheinend schon mit Rückenbeschwerden angereist, so wie es hieß, und dann leider
Hüftbeschwerden
und dann leider ausgestiegen.
Ja, genau. Sie hatte in der Vorbereitung schon mit Hüftproblemen zu kämpfen und Laufen war dann leider nicht mehr möglich. Laura Jansen auch ein DNF, wo man nochmal einen Blick drauf werfen muss. Sie musste schon beim Radfahren aussteigen, leider. Hat es dann trotzdem noch geschafft, jetzt am Ende in der Pro Series auf Rang 5 zu landen. Also richtig starkes Endergebnis für sie, auch wenn es jetzt beim letzten Rennen kein Finish mehr gab. Aber ich glaube, das kann man dann auch verkraften.
Kann man verkraften, und es zeigt ja auch einfach, was für eine mega konstante Saison sie abgeliefert hat und auf welchem Niveau es war. Also die eine Ironman Pro Series auf Rang 5 am Ende zu landen, ist auch einfach erstmal ein Zeichen und finde ich, zeigt auch so den Schritt, den Laura Jansen aus dem vergangenen Jahr zu diesem Jahr echt nochmal gemacht hat. Und da darf man gespannt sein, in welche Richtung es noch geht, aber ich finde auch mega gutes Gesamtergebnis für die Saison und so eine Belohnung für sie selbst.
An der Spitze von der Pro Series wurde es dann auch nochmal eng, weil Cat Matthews das Rennen aufgeben musste, aber es war tatsächlich so, dass Sarah Glofstedt sich nicht mehr so stark verbessern konnte in ihrem Finish, dass sie der Britin noch gefährlich werden konnte. Also Katrina Matthews gewinnt auch die Pro Series mit 20.845 Punkten, Sarah Glofstedt wird Zweite mit 20.351 Punkten. Lisa Pertera auf Rang 3, auch mit einer richtig starken und konstanten Saison. Jackie Herring auf Platz 4 und wie eben gesagt, Laura Jansen auf Rang 5.
Genau, bei der 73-WM waren dann noch zwei weitere deutsche Athletinnen am Start. Bianca Bogen wird 13.
Auch richtig gut.
Auch richtig gut, absolut. Auch mega konstant, die einzelnen Leistungen, die sie gezeigt hat, und damit auch so eine Saison, würde ich sagen, mit dem 13. Platz krönt, wo man nicht direkt erwarten konnte, dass nach der Schwangerschaft einfach wieder so weit oben angegriffen wird.
Vor allem
wird.
Auch erst im August wieder in die Saison eingestiegen, dann direkt zwei Siege eingefahren, T100-Debüt gegeben und jetzt noch fast ein Top-10-Finish bei der 73-WM. Ja. Also richtig stark.
Absolut. Und das eben nicht nur als alleinige Leistungssportlerin sozusagen, sondern eben auch als Mutter, die da nochmal ganz andere Aufgaben hat, als sich komplett aufs Training zu konzentrieren. Caroline Pohle wird 23. Ja, hat selbst geschrieben, enttäuscht, wütend, leer. Sie weiß nicht, woran es liegt, dass wieder einmal der Körper in dieser Saison gestreikt hat. So, das Schwimmen war noch voll im Rahmen und danach einfach nicht da anschließen können, was eigentlich so auch noch zu ihrer Stärke gehört, eben das Radfahren und dann, wie wir es eigentlich auch kennen, dass sie da beim Laufen auch irgendwie vorne immer noch mitläuft. So ihr Post, finde ich, hörte sich schon in die Richtung an, dass jetzt erstmal geguckt wird, woran es liegt, was man eventuell machen kann, und es wirkte so ein bisschen durch die Blume gesagt, so von wegen, die letzten beiden T100-Rennen sind vielleicht auch nicht so ganz der Saisonabschluss, den sie sich da vorstellt. Da muss man mal gespannt sein, in welche Richtung es da geht.
Noch steht sie auf jeden Fall auf der Startliste für das Rennen in Dubai am kommenden Wochenende. Mal sehen, ob sie da am Ende der Woche auch noch draufsteht. Wir würden es eher wünschen, dass sie nochmal ihren Hut in den Ring wirft und fit wird für das Rennen. Aber es ist natürlich richtig bitter, dass du immer mal gute Rennen hast, aber dann hast du auch immer mal so Auftritte dazwischen, wo es einfach so gar nicht läuft. Das war in diesem Jahr leider bei ihr öfter mal der Fall, weil sie auch viel mit Verletzungen und Krankheiten zu kämpfen hatte. Und anscheinend weiß man nicht so wirklich, woran es liegt. Und vielleicht findet man da jetzt hoffentlich was.
Ja, ein richtiger Rollercoaster von der Saison her, was so der Gesamtverlauf angeht.
Das also zum Frauenrennen. Und bevor wir zu den Männern kommen, machen wir noch einmal ein bisschen Werbung. Diese Folge wird euch präsentiert von Feels Like, genauer gesagt vom Activation-Komplex von Feels Like, denn der bringt das Warm-up auf ein neues Level. Der Activation-Komplex ist ein innovativer Roll-On, den du einfach 5 Minuten vor dem Training aufträgst und der dank 34 aktiver Wirkstoffe tief unter der Haut wirkt. Das Ergebnis? Bessere Durchblutung, aktiviertes Nervensystem, geschmeidigere Muskulatur und bereit für Leistung vom ersten Schritt an mit weniger Risiko für Verletzungen. Anders als klassische Wärmesalben erzeugt der Activation-Komplex nicht nur ein Hautkribbeln, sondern aktiviert gezielt die Muskulatur von innen heraus. Kein Wunder also, dass er auch bereits im Spitzen- und Profisport angekommen ist. Von der deutschen Fußballnationalmannschaft über Triathleten wie Patrick Lange bis hin zu Marathonstars wie Richard Ringer und Henrik Pfeiffer. Also, wenn du dein Lauf- oder Athletiktraining smarter starten willst, probier einfach den Activation-Komplex aus. Auf www.feelslike.sport bekommst du mit dem Code CL10 10% Preisvorteil und das völlig risikofrei, denn Feels Like bietet eine 100-Tage Zufriedenheitsgarantie. Alle Infos dazu und den Rabattcode findet ihr natürlich in den Shownotes.
Schwupp, sind wir beim Männerrennen.
Was für ein Herzschlagfinale. Ich habe im Sitzen auf der Couch geschwitzt.
Und ich habe geschwitzt, weil ich nur im neben mir die ganze Zeit diesen Rollerfahrer gehört habe, der extrem gehupt hat, damit alle Leute, die noch auf der Strecke sind, möglichst bitte nach links gehen und den beiden da Platz macht. Ich hatte die beim Runterlaufen, also man ist ja diese Brücke da runtergelaufen und dann noch hoch zu diesem Wendepunkt und dann nochmal, ja, ein kleines Stückchen weiter und dann Richtung Zielkorridor. Und als ich auf dem Weg zum Abbiegen Richtung erster, zweiter beziehungsweise zum Zielkorridor war, habe ich die beiden nur mir schon entgegensprinten sehen und habe gedacht, boah, wenn die das Tempo hier dran halten, dann haben die mich auch gleich. Haben sie nicht geschafft, aber ja, Ziel, also das war ja unfassbar, was die hinten raus noch gemacht haben. Also die sind ja unter 3 Minuten gelaufen, das ist...
War so krank. Ja. Es war so krank, wirklich. Und das hat sich irgendwie gar nicht erst so, also irgendwann hat sich es dann schon angedeutet, aber ich muss sagen, bis zum Laufen fand ich das Rennen nicht so spannend. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil es gab ja diese große Gruppe auf dem Rad mit erst 10 Athleten, dann ist Panayotis Bitados irgendwann da rausgefallen, dann waren es nur noch 9, aber dann ist auch auf der zweiten Hälfte nichts mehr passiert. Vorne haben ja Rico Bogen, Jelle Gehns und Magnus Detlef sich so ein bisschen abgewechselt mit Mathis Magirier auch, das Tempo zu machen, aber es ist ja auch keiner irgendwie rausgefallen und dann hat sich schon so langsam auf der Laufstrecke angedeutet, aber dass Jelle Gehns dann auch so schnell wieder da in die Gruppe zurückkommt und dann so da attackiert, nachdem er ja schon beim Aufstieg aufs Rad gestürzt ist, eine defekte Schaltung deswegen hatte, nur einen Gang zur Verfügung hatte für die Radstrecke. Also, Hut ab.
Ja, absolut beeindruckend. Also, allein schon finde ich so dieses Schwimmen ist, oder im Vorhinein hat er Christian Blumenfeld gesagt, so von wegen, es erinnert ihn alles so ein bisschen an Aix-en-Provence oder dass es darauf hinauslaufen kann. Ich fand, als dann so 44 Athleten in T1 gekommen sind, innerhalb von irgendwie einer knappen Minute, war klar, okay, das wird sich auf dem Radfahren erstmal so gut sortieren. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Punkt, der Jelle Gehns einfach entgegenkam, dass er sich da über das Feld wieder nach vorne arbeiten konnte und dann nicht komplett alleine irgendwo weit hinten isoliert war. Ja, das ist auf jeden Fall so, glaube ich, so der Punkt, der Jelle Gehns da auf jeden Fall ziemlich entgegenkam.
Ja, habe ich auch, muss ich sagen, habe ich gar nicht mit gerechnet, dass der da auch vorne irgendwie so mitfahren kann. Also ich, da hatte eher so das Szenario im Kopf, dass der schon sehr früh auf dem Rad abgestellt wird, einfach weil die anderen viel stärker sind auf dem Rad. Hat er mich vom Gegenteil überzeugt und also richtig stark, muss man einfach sagen, richtig starke Vorstellung. Habe ich, ja, wie gesagt, so nicht mit gerechnet und dass er dann beim Laufen trotz den Hüftproblemen, die er dann auch hatte oder Hüftschmerzen, dann nochmal so das zeigen kann, richtig beeindruckend. Und fangen wir einfach mal nochmal von vorne an beim Schwimmen. Alessio Crociani, es hat sich so ein bisschen angedeutet, dass er so ein bisschen das Tempo machen wird. Haben viele mit gerechnet, so was dann hinterher auch. Auch er konnte eine kleine Lücke rausschwimmen, nicht ganz so groß wie die von Lucy Charles Barkley, aber es waren ein paar Sekunden auf jeden Fall, die er dann leider auch mit einem sehr schlechten Wechsel wieder direkt verloren hat. Und dann, du sagst, es kam einfach diese riesige Gruppe in die erste Wechselzone. Und dann auf dem Rad so die ersten Passagen in der Stadt, das war schon nicht so schön anzusehen, würde ich mal sagen.
Ja, es hat sich ja dann so sortiert, als dann der Anstieg kam, Richtung Ochen und Ochen hoch, da hat sich ja dann schon sortiert und auch einfach dieser Wechsel von den schnellen Abfahrten und immer wieder diesen Gegenanstiegen, da hatte man natürlich irgendwie auch Chancen, so ein bisschen immer wieder ranzukommen, beziehungsweise seine Stärke auszuspielen. Und ja, letztendlich war es dann so, dass sich irgendwie so die Leute abgesetzt haben oder die Athleten abgesetzt haben, die man schon irgendwie da vorne erwartet hat. Jamie Riddle, Christian Blumenfeld, Matthias Magiret, Rico Bogen war auch mit dabei. Kaspar Stornes, wo ich auch schon im Vorhinein gedacht habe, dass der auf jeden Fall da definitiv mit dabei sein wird. Nachdem er halt letztes Jahr oder vergangenes Jahr bei den Olympischen oder für die Selektion der Olympischen Spiele aussortiert wurde und sich dann eigentlich komplett auf die 73-Weltmeisterschaft in Taupo konzentriert hat, die dann eben verletzungsbedingt absagen musste, war das einfach auch, finde ich, so ein Punkt, auch schon mit der gesamten Vorbereitung, Höhentrainingslager nochmal weiterhin mit Gustav und Christian irgendwie da zusammengeblieben und wahrscheinlich nicht dieses gesamte Trubel eines Ironman-Weltmeisters, so der komplett rumgereicht wird, mitgenommen. Von daher war das, glaube ich, schon echt so ein Riesenpunkt, den er da mitgekriegt hat. Es gab ja dann noch so diesen Moment, wo Christian Blumenfeld irgendwie ziemlich wild in die Kamera gewunken hat und sich da ziemlich beschwert hat. Ja. Da weiß man nicht so richtig, in welche Richtung es ging, weil
Jonas Schomburg und Jamie Riddle ein bisschen zu weit links gefahren sind und man deswegen nicht überholen konnte. Und er hat sie, glaube ich, aufgefordert, einfach rechts an den Rand zu fahren, weil Rechtsfahrgebot ist und so. Und damit er da vielleicht im Falle eines Falles vorbeifahren kann.
Ja. Also, aber. Ja,
aber so richtig, ich glaube, so richtig weiß man es nicht, was er. Er hat sich auf jeden Fall sehr lautstark bemerkbar gemacht. Er hat irgendwann gerufen, so: Jonas! Jonas! Also, ich weiß auch nicht.
Ja, aber sonst finde ich so zwei Athleten, die auf jeden Fall überrascht haben, eben Jelle Gehns und Magnus Ditlev. Magnus Ditlev einfach mit seinem Schwimmen, finde ich, dass er da komplett vorne dran geblieben ist und dann halt einfach die Gunst der Stunde genutzt hat, dass er da sein starkes Radfahren auch mit ausgespielt hat. Und
genauso ein Athlet, mit dem ich auf dem Rad nicht gerechnet habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Echt? Also ich hab ja schon gedacht, dass der auf jeden Fall stark ist auf dem Rad, aber ich hätte nicht gedacht, dass er da nach dem Schwimmen so dicht dran ist oder so in den Pulk dran ist. Ich hatte eher gedacht, dass da schon ein Abstand ist und er eher Mühe hat, die Lücke zu schließen. Aber dadurch war er ja direkt dran und hatte da überhaupt keine Mühe, irgendwie dran zu bleiben und konnte da weiterfahren. Bei Jelle Gehns war es auch eher so der Punkt, wo ich gedacht habe, boah, ey, ob er das schafft, so von der Dynamik mitzugehen. Im vergangenen Jahr war es ja schon so, dass gerade Hayden Wild ihm da dann am Ende ganz schön viel gegeben hat auf dem Rad bei der 73-WM in Taupo. Ja, von daher, die beiden Athleten fand ich auf jeden Fall recht überraschend. Aber dann ging es halt mit einer größeren Gruppe eben, wie gesagt, in die T2. Und ab dem Zeitpunkt war dann das Rennen richtig offen.
Und was mich auch oft beim Radfahren überrascht hat, war, dass, ich habe es ja schon gesagt, dass nichts passiert ist einfach. Dass weder Magnus Ditlev oder Rico Bogen angegriffen haben. Weil wir kennen es ja von den T100-Rennen, Rico Bogen, der gibt dann auf dem Rad schon mal gehörig Gas, der auch ein sehr schlechtes Schwimmen hatte, das schlechteste Schwimmen seines Lebens wahrscheinlich jemals, weil jemand seinen Neo aufgemacht hat, ich glaube schon vor der ersten Boje und er einfach massiv Wassereinfluss in den Neo hatte und gar nicht mehr richtig vorwärts gekommen ist, hat 1,5 Minuten verloren von einem Schwimmer, der für die Spitzengruppe eigentlich gesetzt ist. Der dann auf dem Rad natürlich auch erstmal viel investieren musste. Ich weiß nicht, ob dieses erste Investieren dann für ihn dann auch so der Schluss war, dass er hinten raus nicht nochmal was riskiert hat. Das hat mich aber überrascht, dass keiner von den beiden das nochmal versucht, weil es war klar, beim Laufen werden die da vorne keine Rolle mehr spielen. Deswegen hat es mich so ein bisschen gewundert, dass von denen nichts mehr kam.
Ich würde sagen, dass das Streckenprofil eine richtige Attacke nach hinten raus nicht wirklich gegeben hat. Also es gab ja nochmal bis zu diesem Abzweig, wo man erst von Ochen hochkam und dann eben auf der anderen Seite an Ochen runtergefahren ist. Da hättest du schon relativ früh die Attacke setzen müssen und in dieser Abfahrt war es schon so, da konntest du ja kaum Vorteile rausarbeiten. Die war echt gut zu fahren, breite Straßen. Bei uns war es auch nicht so wie bei den Frauen, dass es da oben windig war, sondern es war eher so, dass man nach unten hin einmal so eher in den Baseball gehen musste und dann dieses Stück der Golden Mile oder wie man es auch immer nennen möchte, Richtung T2, boah, das war einfach nicht so, dass du da nochmal so
ich hätte auch, also in dem zweiten Abendstieg nach Ochen hätte ich nochmal irgendwie mit irgendwas gerechnet.
Ja.
Ja, naja.
Haben sie nicht gemacht. Daher kam es eigentlich zum dem Halbmarathon oder zu dem Lauf, der dann mal wieder alles entscheidend war.
Ja, ich habe mich auch als Jamie Riddle und Jonas Schomburg irgendwie vorne waren, auch auf dem Rad schon am Anfang gedacht, habe ich mich erst noch so an Nizza erinnert gefühlt und war so, jetzt fehlt nur noch Maarten van Riel hier. genau, und dann das Laufen, ja, also da muss man einmal richtig weit ausholen. Nein, es ist sehr viel passiert. Allen voran erstmal Rico Bogen. Ich habe es gerade gesagt, beim Laufen keine Chance, hat sich dann auch relativ schnell gezeigt. Der ist dann relativ früh dann auch rausgefallen, da aus diesem Dreiergespann mit Christian Blumfeld und Jamie Riddle zusammen. Dann kam Jonas Schomburg von hinten und Jelle Gehns kam dann auch irgendwann von hinten. Und dann ging es da so ein kleines Stück bergauf, wo Jelle Gehns schon einmal direkt aufs Gas gedrückt hat und versucht hat, die anderen zu distanzieren. Das hat dann auch sehr schnell geklappt. Also dann waren die eigentlich nur noch zu zweit unterwegs, schon nach wenigen Kilometern. Ich glaube, es war Kilometer 4 oder 5 auf der Laufstrecke. Und dann gab es halt dieses, das Duo vorne, dann das Duo dahinter, als dann Kasper Storn das auch noch aufgeschlossen hat und Jamie Riddle und Rico Bogen ja immer weiter zurückgefallen sind. Und dann ging es eigentlich noch um Platz 1 und 2 und 3 und 4.
Ja, dann hat Jelle Gehns noch einmal kurz versucht, Christian Blumfeld die Füße zu wegzuziehen. Nee. Aber da hat man schon gesehen.
Gehfehler.
Ja. Aber da sieht man auch, wie oder mit welchen Haken oder so da doch gekämpft wird. Also natürlich kann es immer mal wieder passieren.
Ja, das war aus Versehen.
Es war aus Versehen, aber es macht ja auf jeden Fall etwas mit einem. Also es ist ja nicht so, dass er denkt so, also ich glaube schon, dass Christian Blumfeld so gedacht hat, ey Junge, hier jetzt pass mal auf, dass du nicht ganz so dicht ranläufst. Du siehst ja wohl, dass ich hier den Schritt mache. Aber er hat sich auf jeden Fall noch ganz gut gefangen oder beide auf jeden Fall weitergelaufen. Man hatte ja immer so ein bisschen den Eindruck, als ob Christian Blumfeld da eventuell auch noch auf Kasper Stornes wartet, aber...
Das hat der Jelle Gehns auch gesagt tatsächlich. Die haben sich ja zwischendurch auch mal ein bisschen unterhalten und Jelle hat sich so ein bisschen aufgeregt oder fand es nervig, dass Christian gar keine Führungsarbeit gemacht hat, sondern immer nur hinter ihm gelaufen ist. Und dann meinte er auch, dass Christian zu ihm gesagt hat, ich warte hier auf Kasper, ich mache hier nichts, ich warte auf Kasper.
Ja, aber umso beeindruckender ist einfach, dass... Christian Blumfeld auch das Tempo so krass mitgegangen ist. Also Jelle Gehns hat da ja wirklich ordentlich Feuer gemacht.
Ja, und jetzt auch mehrfach versucht. Also und,
genau,
fast zweistellig waren die Versuche, ihn zu distanzieren. Aber es hat nichts gebracht. Auch nicht an Anstiegen und so. Und der ist schon wieder mit so einem schmerzverzerrten Gesicht gelaufen, wie man das von ihm kennt, von Tokio 2021 zum Beispiel. Und da ist nichts passiert. Das war so beeindruckend anzusehen.
Und dann muss man sagen, wenn man sich so diesen gesamten Zielsprint nochmal anguckt, der hat ja früh angefangen, der hat ja eigentlich schon ab dem Zeitpunkt angefangen, wo sie um diesen Pylon rumgelaufen sind. Ja. Da hat sich Christian Blumfeld ja dann so ein bisschen nach vorne gesetzt und hatte dann so diesen Moment, dass er die Lücke nach innen zugemacht hat. Und da muss ich einfach sagen, es war ein Move von Jelle Gehns, der wirklich beeindruckend war, weil die waren schon bei unter 3 Minuten auf dem Kilometer und Jelle Gehns hat dann diese eine Attacke, die eigentlich dazu führt, dass Christian Blumfeld keine Chance mehr hat, beziehungsweise er hätte nur noch die Chance gehabt, wenn er auch nochmal so weit gekontert hätte, aber Jelle Gehns setzt halt einmal eine Attacke, läuft links an ihm vorbei mit nochmal 3-4 Schritten schneller und schafft es sich dann eben an die Bande zu setzen, sodass er knapp vor Christian Blumfeld ist.
Da kam es auch nochmal ein bisschen Armkontakt zwischen beiden.
Ja, wobei der kam dann danach. Christian Blumfeld schließt die Lücke wieder, muss natürlich dann links lang und die Kurve Richtung Zielkorridor war ja so eine gut etwas langgezogenere 180-Grad-Kurve, ging ja rechts rum. Das heißt, Jelle Gehns hatte auf jeden Fall die Innenkurve. Christian Blumfeld schließt diese Lücke nochmal, was ich so beeindruckend fand, dass er da wirklich auch nochmal ran kann. Und dann ist so dieser Punkt, es gab so ein Pylon oder was ist, wie man es auch immer nennen will, so ein Marker, Runde 1 und 2 links lang, Zielkorridor rechts lang. Es wird ein bisschen enger und er versucht zwischen oder an Jelle Gehns und diesem Ding vorbeizulaufen, wo sie sich dann so anfangen zu hakeln. Ich finde es schwer zu sagen, wer da zuerst anfängt zu hakeln, aber es ist auf jeden Fall so, dass Jelle Gehns so diesen Hakler irgendwie besser übersteht, Christian Blumfeld leicht aus dem Tritt kommt und sich dann eben hinter Jelle Gehns einsortieren muss und direkt danach geht es eigentlich in diese Rechtskurve Richtung Zielkorridor und Christian Blumfeld kann dem nicht mehr kontern. Ich glaube, wenn er es da geschafft hätte, ohne diesen Hakler nochmal so diese 3-4 Schritte vor Jelle Gehns zu kommen und eben einen ähnlichen Kontermove zu machen, wie ihn Jelle Gehens vorher gemacht hat, dass er in die Innenkurve kommt, dann wäre es sein Ding gewesen. Aber ja, hätte wenn und aber, Jelle Gehens hat es taktisch mega klug gemacht, Attacke nochmal spät gesetzt, ja. Sich den Vorteil verschafft und dadurch hatte Christian Blumenfeld da leider keine Chance, sich den Titel noch zu greifen.
Hat ihn dann mit 3 Sekunden Rückstand verloren. Also ich weiß nicht, ob das das engste Finish der 73-WM jemals ist. Wahrscheinlich schon. Ja, einfach ein krasses Rennen. Ich weiß gar nicht, ob San Francisco damals noch krasser war oder ob es hält sich so ein bisschen die Waage.
Boah, ich würde fast sagen, dass das, also...
Ja, also hier ging es einfach um viel mehr.
Es ging um viel mehr und wenn du dir überlegst, dass du eigentlich fast diesen gesamten Halbmarathon so läufst, ja. Also in einem Tempo und bei Bedingungen, wo ich wirklich sagen muss, auf dieser Mole, es war ein Sturm auf dieser Mole, ja, ohne Witz, also es war so windig und dass sie das Ding da so abfackeln und ja. Raushauen.
Kasper hat ja sogar noch Christian angefeuert. Der ist ja dann, die sind ja um diese Stele rumgelaufen und dann kam Kasper denen ja noch entgegen und dann hat er sich auch so umgedreht und war so, Christian!
Ja, also richtig Feuer in der Trainingsgruppe. Jelle Gehens gewinnt am Ende mit 3:42:52 vor Christian Blumenfeld mit 3:42:55 und eine knappe Minute dahinter kommt Kasper Stornes, der sich dann eben auch gegen Jonas Schomburg durchsetzen konnte, ja. Weil er so diese dreiviertel Minute schneller auf dem Halbmarathon war.
Rico Wogen rundet die Top 5 ab, Magnus Detlef auf 6, Jamie Riddle auf 7 und Simon Westermann auch so, ja, überraschend finde ich schon, auf Platz 8. Kommt ja eigentlich auch von der Kurzdistanz, ist in Wollongong dieses Jahr noch gestartet, beim Grand Final ist er, meine ich, 23. geworden. Also nochmal ein schöner Saisonabschluss für ihn auf jeden Fall. Vincent Luis auf Platz 9 und Miguel Hidalgo, den ja auch viele im Vorfeld auf dem Schirm hatten oder wo viele auch gesagt haben, vor allem bei der Pressekonferenz vorher, das ist so einer, auf den muss man ein Auge haben. Nur in Anführungsstrichen auf Platz 10 vor Panayotis Bitados, der dann noch auf Platz 11 ins Ziel gekommen ist. Leonard Arnold als drittbester Deutscher auf Platz 13, für ihn auch nochmal ein richtig starkes Endergebnis so für das Jahr.
Ja, richtig stark. Also muss man schon sagen, nach dem Rennen beim Ironman Frankfurt, wo er ja wirklich mit körperlichen Problemen aussteigen musste, richtig starker Abschluss, Platz 13. Kann man nur den Hut vorziehen. Simon Westermann wurde übrigens 28. in Wollongong. Also, aber dennoch richtig stark. Und Lasse Nygaard Priester 25. Fabian Kraft 28. und Nick Emde auf dem 40. Für wen es gar nicht lief, war Wilhelm Hirsch. Der wird 51. und Andreas Dreiz wird 54. Genau, so weit die deutschen Ergebnisse. Ganz unten sieht man dann ein DNF von Max Neumann.
Ja, Max Newman.
Max Newman, genau.
Ist immer noch Australier. Ja, also, man kann nicht mehr so viel zu ihm sagen irgendwie. Er, nach dem starken Ergebnis auf Hawaii 22 und dann dem Sieg bei den Ibiza, ich glaube damals waren es noch die European Open auf Ibiza 2023. Mega lange verletzt gewesen. Im vergangenen Jahr hatte er noch so eine Hotshot-Platz für die T100. Da auch ja nicht wirklich vorwärts gekommen. Und in diesem Jahr ein 11. Platz in St. George und das DNF bei der 73-WM. Schade irgendwie, dass es so einen Verlauf genommen hat in den vergangenen Jahren für ihn.
Ja, muss man auf jeden Fall gucken, in welche Richtung es geht. Aber das war auf jeden Fall so die 73-Weltmeisterschaft. Damit ist aber die Saison noch nicht beendet, sondern es stehen auf jeden Fall noch 2 richtig hochkarätige Rennen aus. Eins schon direkt am Wochenende. Da auf jeden Fall auch mit einigen Absagen. Also es folgt ja jetzt die T100 oder die Dubai T100. Und das ist das letzte Rennen der regulären T100-Saison, ehe es dann zum Grand Final nach Katar geht. Ja, wie schätzt du so dieses Meldefeld beziehungsweise so diese Beteiligung für Dubai ein?
Gemischt. Also ich glaube, wir haben es ja gerade schon mal bei Caro Pole angesprochen, so richtig weiß man nicht, wer am Ende noch auf der Startliste stehen wird. Das ist ja auch bei der T100 immer sehr ja, es gibt eine hohe Fluktuation, sage ich mal, auf der Startliste. Das wird auch mal 2-3 Tage vor dem Rennen noch geändert, falls dann noch jemand irgendwo in der Nähe ist, der dann doch Lust hat zu starten. Erstmal, ich glaube, gesetzt bei den Frauen sind auf jeden Fall ganz vorne Kate Woff, Julie Deron und Jessica Learmonth, wo man von ausgehen kann, die werden auf jeden Fall starten. Julie Deron hat ja auch letztens beim 73 Langkawi in Malaysia ihr Comeback gegeben. Wir haben ja auch drüber gesprochen hier im Podcast. Kate Woff natürlich, die will noch möglichst viele Punkte mitnehmen, auch wenn sie eigentlich schon alle hat, die man holen kann. Genau, das, da kann man auf jeden Fall sagen, das wird so wahrscheinlich das Duell oder Triell um den Sieg werden. Und ich glaube, ansonsten muss man einfach sagen, es ist so ein Rennen jetzt auch eine Woche nach der 73 WM, wo dann auch nicht viele dann dieses Doubleheader mitnehmen.
Ja, gerade von denen, die jetzt am Start waren. Ich meine, Paula Findlay steht jetzt auch noch drauf. Da wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass sie nicht starten wird, gerade mit der Hüftverletzung. Caroline Pohle, wie erwähnt. Und deshalb sind es halt schon so diese drei Athletinnen mit Kate Woff, Julie Deron, Jessica Learmonth. Dann dürfte man eventuell mal schauen, wie Taylor Spivey und Holly Lawrence sich von den Vertragsathletinnen noch schlagen werden. Aktuell steht zum Beispiel auch wieder Georgia Taylor Brown mit auf dem Meldetableau als Wildcard-Inhaberin. Das sind vielleicht so diejenigen, die da mitkommen, aber dennoch von den ganzen Vertragsathletinnen auch nur noch wenige drauf.
Sarah Perez-Hala könnte man noch nennen, die ist ja in Wollongong Dritte geworden, auch wahrscheinlich wieder eine Kandidatin fürs Podium.
Genau, und Lucy Charles-Barkley hat ja auch ihren Start schon abgesagt und hat eigentlich verlauten lassen, dass sie sich nur noch aufs Finale konzentriert. Bei den Männern sieht es fast ähnlich aus. Hayden Wild, Mika Noot, Matthias Maigeret und Martin van Riel sind wahrscheinlich so diejenigen, die da als die großen Favoriten aufs Podium zu nennen sind. Dann darf man, finde ich, so ein bisschen gespannt sein, wie es mit Gregory Barnaby eventuell aussieht, der ja auch lange verletzt war und erst dann jetzt wieder sehr spät in die Saison gekommen ist. Morgan Pearson könnte vielleicht so ein bisschen die Gunst der Stunde nutzen, wenn so viele Top-Athleten, die bei der T100 normalerweise mit dabei sind, absagen, ob er da eventuell den Sprung jetzt doch noch weiter nach vorne schafft. Und Vincent Louis ist dann auch einer der wenigen, die so dieses Back-to-Back machen, war ja auch jetzt am Wochenende bei der 73 Weltmeisterschaft am Start und steht jetzt auf jeden Fall auch noch mit auf der Liste. Bei Vincent Louis habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass er auf jeden Fall sich immer mehr damit anfreundet, wurde ja bei der Ironman Weltmeisterschaft, 73 Weltmeisterschaft Neunter. Man merkt aber schon, dass ihm beim Fahrradfahren einfach irgendwie noch was fehlt. Also er ist jetzt so 2 Stunden 15 gewesen, obwohl er mit im Pack eigentlich ausgestiegen ist aus dem Wasser. Aber 2 Stunden 15 war einfach am Wochenende noch nicht konkurrenzfähig, wenn man ganz nach vorne will. So fehlen einfach gute 5-6 Minuten auf die Spitze. Und das wird wahrscheinlich dann auch einfach jetzt bei den T100 in Dubai so der Fall sein. Genau. Das ist auf jeden Fall so die Richtung. Und wie es dann eventuell mit den Wildcard-Inhabern aussieht, da darf man, Jonas Schomburg hat auf jeden Fall auch wieder eine Wildcard. Das heißt, der könnte für ein deutsches Doppelpodium sorgen, wenn Mika Noot an dem weiter anknüpft, wo er aufgehört hat.
Und wenn die Beine jetzt nach dem starken Rennen bei der 73 WM noch mitmachen.
Ja, so. Ja, das.
Aber ich glaube, das hat er, wenn er was mit Nizza hinkriegt und dann eine Woche später T100 startet, dann kriegt er das mit der Mitteldistanz auch hin.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja nur die Hälfte von Nizza, die er hier absolvieren musste. Also.
Dann kann er vielleicht diese Woche 20 Minuten schwimmen. Und nicht 10.
Ja, auf jeden Fall. Richtig starke Saison von Jonas Schomburg. Ob Wilhelm Hirsch am Start ist, mal schauen. Dadurch, dass er da ja jetzt am Wochenende auch mit Fieber und allem im Bett lag und in Wollongong ja auch eine Corona-Infektion hatte, ist es, glaube ich, eher fraglich, ob er da jetzt nochmal am Start steht. Wer eventuell auch noch auf jeden Fall von vorne weg für Druck sorgen kann, ist auch Jamie Riddle, der eben auch eine Wildcard hat. Das sind so, glaube ich, so die, weiß ich nicht, kann man schon Popstars sagen bei Schomburg und Riddle, die da so ein bisschen für neuen Schwung in diesem ganzen Ding sorgen.
Die Young Guns, sagt man doch, oder?
Ich weiß nicht, ob Schomburg noch so eine mega Young Gun ist.
Ist auch schon über 30.
Aber auf jeden Fall so, na, Popstars nicht, ja. mehr so die Rockstars vielleicht.
Die Triathlon-Punks.
Die Triathlon-Punks, ja. Auf jeden Fall zwei, die da wirklich richtig für Furore sorgen, die Saison und das Ganze ein bisschen mehr auffrischen und auf jeden Fall auch bei der T100 in Dubai dafür sorgen könnten, dass das Männerrennen da auch nochmal ein bisschen mehr Schwung bekommt. Mal gucken, ob Hayden Wild seinen Clean Sweep weiterhin behalten kann. Ich wollte gerade
sagen, gucken, was Hayden Wild so macht. Ansonsten geht's um Platz zwei.
Ja.
Man muss es einfach so sagen. Es ist einfach so. Es ist einfach beeindruckend.
Absolut. Alles über die Favoriten, wie wir sie komplett einschätzen und auch wie ihr die T100 verfolgen könnt, erfahrt ihr auf trimark.de. Da werden wir auf jeden Fall das gesamte Rennen wieder abdecken und dann werden wir uns kommende Woche sehr wahrscheinlich damit beschäftigen, wer denn T100 Weltmeister am Ende werden kann.
So sieht's aus. Und wo wir jetzt gerade schon über schnelle Triathletinnen und Triathleten gesprochen haben, ihr könnt natürlich auch noch für die Triathlon Awards abstimmen. Das Ganze geht heute noch bis 23.59 Uhr, also ihr habt noch bis zum Ende des Tages Zeit, eure Triathleten und Triathletinnen des Jahres zu bestimmen und auch für Marken abzustimmen, für Gadgets, Software, Räder, Anzüge, Neoprenanzüge, alles, was das Triathlon-Herz begehrt. Also einfach auf trimark.de gehen und da die Abstimmung auswählen und nochmal abstimmen, falls ihr es noch nicht getan habt und ihr eine Meinung dazu habt. Lasst uns das gerne wissen.
Sehr schön. Ja, das heißt, wir gehen mit großen Schritten jetzt schon wieder Richtung Race Week und einem spannenden Wochenende. Es ist ja auch noch Ironman, wo sich einige Profis versuchen zu qualifizieren. Da werden wir auch mal ein Auge noch drauf haben. Sam Long zum Beispiel ist sich auch noch nicht ganz so sicher.
Der ist
sich
noch ganz sicher, weil er erwartet die Geburt seines zweiten Kindes und eventuell passiert das diese Woche oder am Renntag. Und das wäre natürlich fatal, deswegen hält er sich noch den Ironman Arizona offen oder dann, wenn es diese Woche schon soweit sein sollte, den Ironman Cozumel Ende November. Also wir werden ihn auf jeden Fall in diesem Jahr noch auf der Langdistanz sehen. Wo, das weiß er selber noch nicht. Aber Arizona, da hat er ja eine sehr kurze Anfahrt. Das ist ja direkt vor seiner Haustür. Deswegen kann er, glaube ich, auch da ein bisschen spontaner entscheiden.
Vielleicht nimmt er dann einen kurzen Abzweig auf der Radstrecke Richtung Krankenhaus. Auf jeden Fall Sam Long, Joe Skipper, Rasmus Svenningsen, Trevor Foley, Matt Hansen, Ben Canute, Menno Kohlhaas sind auf jeden Fall so die 6, 7 Top-Leute, die da am Start sind. Ben Hamilton zum Beispiel auch noch, die da, denke ich, eine Rolle um die frühen Qualifikationsplätze mitspielen. In Cozumel wird es ja mit Patrick Lange steht auf jeden Fall auf der Startliste, Matthew Marquardt und auch Paul Schuster, genauso wie Sam Laidlaw ja eigentlich auch seinen Start in Cozumel angedeutet hat. Da darf man auch noch...
Nee, Sam Laidlaw macht Western Australia.
Western Australia, so war es. Aber Patrick Lange, Sam Long, der sich für einen von beiden Rennen entscheidet, Matthew Marquardt, Paul Schuster, auf jeden Fall so diejenigen, die da schon auch noch frühzeitig einen Startplatz haben wollen für Hawaii. Frühe Qualifikation bringt auf jeden Fall Sicherheit. Und ansonsten sind noch einige andere Deutsche mit auf der Liste für Cozumel. Aber soweit dann, wenn es auch nochmal aktualisiert ist und es dann wirklich auch in die Rennwoche geht.
Also, das war's von uns. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao.